Vielleicht hast du schon mal darüber nachgedacht, deine Ernährung umzustellen, um vielleicht gesünder zu leben, oder du hast dir vorgenommen, mehr Sport zu machen, vielleicht um fitter zu werden, um abzunehmen. Gerade in der heutigen Zeit ist das ja so ein Trend, den wir immer wieder mitbekommen. Und ich würde dir mal einen Trainingsplan vorstellen, wo du bis zu 8 Kilogramm in einer Woche abnehmen kannst. Du müsstest einfach nur 5 Tage und 5 Nächte fast durchgehend trainieren. Du darfst in dieser Zeit darfst du nur ein paar Stunden schlafen und auch die Pausen, die du hast, die sind sehr kurz. Und das Gewicht, das du ständig mit dir rumschleppen musst, das beträgt 25 Kilo. 180 Kilometer in dieser Zeit gehen und laufen und zwischenzeitlich wird das Gewicht von 25 Kilo auf 50 Kilogramm erhöht. Und nachdem du ziemlich müde bist, ziemlich schlapp bist, kommt noch eine simulierte Gefangenschaft. Ein Verhör, was ziemlich realistisch ist, und eine simulierte Flucht. Und nachdem du am Ende deiner Kräfte bist und eigentlich gar nicht mehr kannst, musst du Denkaufgaben lösen. Ganz viele sogar. Und in dieser Zeit könntest du bis zu 8 Kilogramm abnehmen. Vielleicht sagst du, das ist doch unmöglich, das kann man doch gar nicht schaffen, das ist viel zu viel in einer Woche. Aber das und noch viel mehr ist Teil einer Aufnahmeprüfung für die Kommando-Spezialkräfte in Deutschland. Um überhaupt erstmal da reinzukommen, musst du das alles gut absolvieren, ohne dabei an deine körperlichen Grenzen zu kommen und aufzugeben. Also sowohl physisch als auch psychisch musst du extremen Belastungen standhalten, um überhaupt da reinzukommen. Sie bezwingen ihren Körper, um ja gerade in solchen Stresssituationen erstmal klarzukommen, um standhaft zu bleiben. Und so wie diese Teilnehmer sich vorbereiten für einen ja vielleicht realen Kampf, der mal kommen kann, so haben auch wir Christen einen Kampf. Und darum soll es heute gehen. Wir haben einen Glaubenskampf. Und so soll mein Thema auch heute heißen, der Kampf des Glaubens. Und den Text für die Predigt finden wir in 1. Korinther 9, die Verse 24 bis 27. Und wenn ihr die Bibel dabei habt, ihr könnt gerne mit aufschlagen. 1. Korinther 9, 24 bis 27. Ich würde auch gerne mitlesen, ich habe es hier vorne an die. Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber nur einer den Preis erlangt? Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der sich am Wettkampf beteiligt, ist enthaltsam in allem. Jene, um einen vergänglichen Siegeskranz zu empfangen, wir aber einen unvergänglichen. So laufe ich nicht nun wie aufs Ungewisse. Ich führe meinen Faustkampf nicht mit bloßen Luftstreichen, sondern ich bezwinge meinen Leib und beherrsche ihn, damit ich nicht anderen verkündige und selbst verwerflich werde. Also der Autor des Briefes, das ist der Paulus. Und er schreibt den Christen hier in der Stadt Korinth und er möchte ihnen mit diesem Vers oder Versen, möchte ihnen eine wichtige Botschaft mitteilen. Und dafür benutzt er ein Bild aus der Welt des Sports. Paulus denkt an eine große Arena mit Hunderten oder sogar Tausenden von Zuschauern. Vielleicht ja, hat sie so ausgesehen, vielleicht noch etwas kleiner. Und alle haben sich versammelt, um einem besonderen Ereignis zuzuschauen. Die Teilnehmer, die haben sich wochenlang, monatelang, vielleicht sogar ja, wirklich ein Jahr vorbereitet, um an diesem Wettkampf teilzunehmen. Sie haben sich vorbereitet, sie haben viel Training hinter sich. Und sie wollen jetzt gegen andere gute Sportler antreten. Und es geht darum, zu zeigen, wer ist hier der Beste von uns. Und an dieses Bild denkt der Paulus. Aber als Preis gab es damals nicht irgendwie große Mengen an Geld. Es gab keine Sponsorenverträge oder ja, sonstige Dinge, die man heute gewinnen kann. Sondern es gab einen Siegeskranz. Es gab einen Siegeskranz, es gab viel Ruhm, es gab viel Ehre. Und das hat den Sportlern damals alles bedeutet. Dafür haben sie sich so lange vorbereitet. Sie haben sich vorbereitet, um genau das zu bekommen. Jeder wollte diesen Preis gewinnen. Und vielleicht fragt ihr euch, warum benutzt Paulus hier ein Bild aus dem Sport? Hätte er nicht vielleicht ein Bild aus der Landwirtschaft nehmen können? Ich meine, das kannten wir doch früher ziemlich gut. Aus dem Handel, aus dem Militär. Immerhin waren die Römer dort. Also eigentlich hätte es doch andere Bilder geben können. Warum genau das? Hätten die Christen in Korinth das nicht viel besser verstanden, wenn Paulus jetzt von was anderem gesprochen hätte? Ganz im Gegenteil. In der Stadt in Korinth war es üblich, dass dort die sogenannten isthmischen Spiele stattfanden. Und diese Spiele, die kann man vergleichen mit den heutigen Olympischen Spielen. Die waren ein großes Ereignis, wo sich die Sportler getroffen haben. Also kannten die Menschen in Korinth dieses Ereignis oder dieses Bild, was Paulus hier benutzt. Sie konnten was damit anfangen. Und als ich mich mit diesen Versen beschäftigt habe, sind mir drei Aussagen wichtig geworden. Und die habe ich einmal formuliert. Also der Kampf, den jeder kämpft, der Kampf gegen deine Natur und der Kampf für die Ewigkeit. Das sind die drei Punkte, die ich mit euch zusammen anschauen möchte, die ich aus dem Text entnommen habe. Und bei dem ersten Punkt stellst du dir vielleicht die Frage, wer ist mit jeder eigentlich gemeint? Wenn ich jeder sage, wer ist jeder? Wie komme ich überhaupt zu dieser Aussage, dass hier jeder gemeint ist? Und die Antwort gibt Paulus am Ende von Vers 24. Dort steht, ich habe es ja einmal unterstrichen hier, lauft so, dass ihr ihn erlangt. Also den Preis. Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Also wie am Anfang schon erwähnt, schreibt Paulus hier an die Christen in Korinth. An alle Christen dort. Also gilt der Text auch für uns. Und es fällt auf, dass Paulus, er sagt nicht irgendwie nur die Starken, sollt euch vorbereiten und an der Startlinie stehen und so laufen, wie ihr nur könnt. Nicht die Starken, nicht die Reichen, nicht, ja, er wählt nicht eine spezielle Gruppe, die laufen soll. Für ihn ist klar, alle laufen. Er schreibt hier an alle Christen und er schreibt, lauft so, dass ihr ihn erlangt. Also er schreibt an alle. Und für ihn ist es selbstverständlich. Für ihn ist selbstverständlich, dass alle an dieser Startlinie stehen. Und an diesem Wettkampf teilnehmen. Jetzt bringt es aber nichts, und das ist ja auch logisch, nur an dieser Startlinie zu stehen. Damit haben wir nichts gewonnen. Wir stehen einfach nur da. Der nächste Schritt ist, so zu laufen, dass wir ihn erlangen. Wir sollen kämpfen. Und weiter in Vers 26 und 27, ich habe es hier auch nochmal markiert, zeigt Paulus auf, wie er das macht. Oder er nimmt sich selbst als Beispiel. Ich habe das hier mal unterstrichen, dass ich, ja, sondern so laufe ich nun, oder ich führe meinen Faustkampf, oder ich bezwinge meinen Leid, damit ich nicht Verkündigung verwerfe. Also, er sagt, schaut Leute, ich mache das schon, ich strenge mich an, nehme mich als Beispiel, tut es mir gleich. Ich möchte, dass wir es genau so tun, wie Paulus es auch tut. Aber warum schreibt er den Korinthern das so ausführlich? Warum braucht er da so viele Verse für, dass sie kämpfen sollen? Warum muss er das so ausschmücken und das mit einem Sportbild vergleichen? Warum macht er das? Und die Antwort bekommen wir im ersten Korintherbrief ganz am Anfang. Ich werde das jetzt nicht vorlesen. Da sagt er, dass die Korinther hätten eigentlich schon lange, gute Christen sein sollen, die wirklich weit im Glauben sind, die wirklich sich von schwerer Kost ernähren konnten. Die hätten längst reife Christen sein wollen. Aber er sagt, nein, ihr seid immer noch fleischlich. Beherrscht von gefallenem Fleisch. Und an dieser Stelle wäre es vielleicht ganz gut, wenn ich kurz erkläre, was eigentlich mit diesem Fleisch gemeint ist. Was wir in der Bibel finden. Und es ist so, in der Bibel wird dieser Begriff nicht nur für eine Sache benutzt. Ich habe mal vier Sachen rausgesucht, wie wir es auch in der Bibel finden. Also es wird als die Beschaffenheit des Menschen gebraucht. Also der Mensch besteht aus Fleisch, sozusagen. Ja, also nicht nur, aber dafür benutzt die Bibel es. Oder als Nahrungsmittel. Finden wir in der Bibel auch. Also das Fleisch wird als Nahrungsmittel bezeichnet. Oder und unser Herz verändert. Da spricht die Bibel davon, dass er das steinerne Herz genommen hat und ein fleischernes Herz reingetan hat. Also quasi eine positive Veränderung. Und als vierten Punkt benutzt die Bibel das als Bezeichnung für die sündige Natur. Und genau das ist das, was Paulus hier in diesem Text meint. Am Anfang, vielleicht erkläre ich das noch weiter, am Anfang der Bibel lesen wir von Adam und Eva. Ich springe weit zurück. Und sie lebten im Paradies. Ich denke, viele von uns kennen diese Geschichte. Aber ich möchte es trotzdem nochmal erwähnen. Sie leben im Paradies. Sie haben nur ein Gebot und das heißt, esst nicht vom Baum der Erkenntnis. Ein Gebot. Und was tun sie? Sie lassen sich von der Schlange bereden und sie tun es doch. Sie essen doch von dieser Frucht und die Schlange verführt sie. Und mit dieser Verführung oder das, was sie tun, das, was da resultiert, das nennen wir Sünde, weil sie gegen Gott rebellieren, weil sie nicht auf seine Gebote achten. Und weil Gott heilig ist und nicht mit Sünde zusammen leben kann oder auch keine Gemeinschaft mit Menschen haben kann, die sündig sind, mussten Adam und Eva aus dem Garten, sie mussten den Garten verlassen. Und seitdem hat der Mensch diese sündige Natur. Wir haben sie vererbt. Sie wird weitergegeben. Und der Mensch, der hat diese fleischliche Natur. Er ist hier ausgeliefert, gefangen. Und es gibt eigentlich keinen Ausweg, außer Jesus Christus. Warum ist Jesus Christus ein Ausweg? Jesus Christus, er kam auf die Erde und bis zu seinem Tod war er sündlos. Er war komplett sündlos. Und am Kreuz nahm er unsere Schuld auf sich. Und wenn wir dieses Geschenk annehmen und Gott in unser Leben lassen, dann müssen wir nicht mehr von der alten fleischlichen Natur beherrscht werden. Sie ist noch da, aber wir werden nicht mehr von ihr beherrscht. Und diesen Prozess, den nennen wir Bekehrung. Und dann können wir gerecht vor Gott sein. Wir können wieder Gemeinschaft haben mit Gott. Es gibt einen Ausweg. Aber wie gesagt, obwohl wir da nicht mehr Gefangene sind in unserem alten Fleisch, in unserer alten Natur, wir sind nicht gefangen, aber sie gibt es ja dennoch. Sie ist in uns. Und da gibt es diesen Kampf. Und genau darauf möchte ich bei dem zweiten Punkt eingehen. Der Kampf gegen deine Natur. Und in Vers 27 wird nochmal deutlich, wogegen wir eigentlich kämpfen. Oder was Paulus hier explizit meint. Er sagt, sondern ich bezwinge meinen Leib und beherrsche ihn. Also hier erwähnt er das nochmal. Er sagt, wir sollen gegen unser Fleisch kämpfen. Gegen unsere alte Natur, wie ich eben erklärt habe. Und dazu möchte ich gerne nochmal einen anderen Text vorlesen, wo das meiner Meinung nach sehr deutlich wird. Wo Paulus das sehr deutlich sagt, dass es diesen Kampf gibt. Und den finden wir in Galater 5. Die Verse 16 bis 18. Ihr könnt gerne mit aufschlagen. Galater 5, 16 bis 18. Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Und diese widerstehen einander, sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Also hier wird es meiner Meinung nach sehr deutlich, wo Paulus sagt, es gibt diesen Kampf. Wir haben den Geist auf der einen Seite und das Fleisch, die alte Natur, auf der anderen Seite. Und da gibt es diesen Kampf. Und wir müssen uns entscheiden, leben wir durch die Kraft des Heiligen Geistes oder lassen wir uns von der alten Natur nochmal beherrschen? Geben wir uns hier hin? Und ich möchte das vielleicht kurz erklären, was ich damit meine. Und ich möchte gerne ein Beispiel aus meinem Leben geben. Es ist nur eine Kleinigkeit, aber ich habe gemerkt, dass ich zum Beispiel sehr stark mit Ablenkung zu kämpfen habe. Ich lasse mich gerne ablenken, ob es durch Medien sind, ob es durch andere Leute sind. Ich nehme Ablenkung gerne an. Wenn ich gerade vielleicht etwas mache, was mir sogar irgendwie nicht passt oder worauf ich keine Lust habe, dann kommt mir das sogar noch gelegener. Und mir fällt es schwer, mich nicht ablenken zu lassen. Mir fällt es schwer, konzentriert an einer Sache dran zu bleiben. Das kann wie bei der Predigtvorbereitung sein. Ich habe innerlich Kämpfe, dass ich mich nicht ablenken lasse. Oder auch, wenn ich einfach die Bibel lese, wenn ich bete. Ich bin immer irgendwie stark dazu geneigt, mich ablenken zu lassen. Und ich habe gemerkt, dass das einer meiner Schwachstellen ist. Am liebsten würde ich den einfachen Weg gehen. Mich ablenken lassen. Ich würde den einfachen Weg gehen, das macht es mir einfacher. Aber ich schaffe, also eigentlich muss ich dagegen ankämpfen, aber ich schaffe es auch nicht immer. Und das meine ich damit. Es gibt diesen Kampf und ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber das ist mein kleiner Kampf, den ich habe. Und ich denke, dass wir in der heutigen Zeit eher dazu neigen, den bequemen Weg zu gehen. Das merke ich. Bei mir auch. Es ist ja auch viel entspannter, nicht gegen etwas anzukämpfen. Und wie gesagt, das macht sich schon bemerkbar bei kleinen Sachen, wie ob es das Bibellesen ist oder das Beten ist, wo ich persönlich merke, ich bin zu müde dafür. So zumindest rede ich es mir ein. Oder ich sage mir einfach, komm, ich gucke mal schnell was auf dem Handy oder irgendwas anderes, ich beschäftige mich mit was anderem, anstatt die Bibel zu lesen. Vielleicht kennst du solche Gedanken, vielleicht ja, ist das bei dir auch ähnlich. Aber Paulus lässt uns hier nicht im Stich. Er sagt, was wir dagegen tun können, um dagegen anzukämpfen. In Vers 25 sagt er, jeder, der sich am Wettkampf beteiligt, ist enthaltsam in allem. Also er bleibt hier in der Welt des Sports. Und ich denke, wir kennen das alle, dass wenn wir ja einen Sportler haben oder wenn wir uns einen Sportler vorstellen, der sich für einen Wettkampf vorbereitet, was wird er machen? Er wird sich in vielen Dingen teilen. Er wird auf viele, viele Dinge wird er verzichten. Ob es seine Ernährung ist, ob es irgendwelche Sportarten sind, die er vielleicht meidet, um sich nicht zu verletzen, unnötig, sondern er möchte, er ist fokussiert auf sein Ziel und er möchte an diesem Ziel oder an diesem Wettkampf teilnehmen. Er faulenzt nicht oder er versucht zumindest das wirklich wenig zu tun. Er wird viel trainieren, weil er möchte natürlich der Beste sein. Er möchte der Beste sein. Aber nicht alles, wovon sich der Sportler abhält oder sich enthält, ist grundsätzlich schlecht. Nicht alles, worauf er verzichtet, ist pauschal eine schlechte Sache und für alle Menschen schlecht, sondern nur für ihn, weil es ihn hindert, an seinem Wettkampf teilzunehmen oder Erfolg zu haben an seinem Wettkampf. Und ich glaube, das ist auch bei uns Christen so. Paulus fordert uns auf, enthaltsam zu sein in Dingen, die uns abhalten, ja, am Wettkampf teilzunehmen. Oder die uns abhalten, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Wenn ich nochmal das Beispiel die Medien nehme, die mich auch gerne ablenken, dann hält sie mich davon ab, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Oder die Gefahr ist da. Aber Medien sind ja nicht pauschal schlecht. Ich kann jetzt nicht sagen, ach, das ist alles Blödsinn, das darf jetzt keiner mehr machen. Sondern ich muss persönlich darüber nachdenken, ob ich meinen Konsum verändere. Aber Medien sind nicht schlecht. Ich habe sehr viele gute Dinge durch Medien. Gerade in der heutigen Zeit. So viel Wertvolles. Welche Bereiche sind es bei dir, die dich davon abhalten? Vielleicht denkst du mal darüber nach. Es kann was ganz anderes bei dir sein. Und in Vers 27 sagt Paulus sogar, dass er sein Leib bezwingt, ihn beherrscht. Oder es gibt eine Übersetzung in Elberfelder, die sagt, er zerschlägt sein Leib. Ich finde, das sind ziemlich starke Worte, die Paulus hier benutzt. Seinen Leib zu zerschlagen. Also es ist nicht etwas, was uns leicht fallen muss, nicht etwas, was wir mit links machen, sondern es kann auch etwas sein, was uns wirklich wehtut oder wo wir sagen, das fällt mir sehr schwer. Und als Sportler verzichtet man nicht nur auf etwas, sondern man bereitet sich hart vor, man trainiert viel. Und dazu gehört, dass man seinen Körper auch als Werkzeug benutzt. Aber wie sieht das jetzt praktisch aus? Wie können wir uns als Christen auf diesen Kampf vorbereiten? Wie können wir trainieren? Und vielleicht habe ich nur ein paar dieser Möglichkeiten. Es gibt, denke ich mal, ganz viele, aber vielleicht ganz klassisch, indem wir das Wort Gottes lesen und es studieren. Indem wir beten, indem wir Predigten hören, indem wir Bibelstellen auswendig lernen. Es ist mir zu einem Gewinn geworden, jetzt in der Bibelschule. Wir müssen sehr viele Bibelstellen auswendig lernen, was mir sehr schwer fällt. Aber ich habe gemerkt, dass es für mich ein Gewinn ist, sich immer wieder mit den Bibelstellen zu beschäftigen, sich immer wieder die gleiche Bibelstelle in den Kopf durchgehen zu lassen. Und irgendwann merkt man sich das ja auch. In bestimmten Situationen im Alltag kommen diese Bibelstellen in mein Gedächtnis. Oder die Gemeinschaft zu haben mit anderen Gläubigen. Total wichtig. Predigten hören, wie schon gesagt. Gute christliche Bücher lesen. Da gibt es auch ganz viele Sachen, die man tun kann, um sich auf diesen Kampf vorzubereiten, um zu trainieren, um ja einfach in der Übung zu bleiben. Und wenn wir regelmäßig trainieren, dann sind wir gut vorbereitet für den Kampf. Und meinem letzten Punkt möchte ich darauf eingehen, was eigentlich der Preis und das Ziel des Kampfes ist. Der Kampf für die Ewigkeit. Der Name sagt es vielleicht schon. Paulus beschreibt wieder mit einem neuen Bild aus dem Sport, mit einem anderen diesmal, wie wichtig es ist, ein Ziel vor Augen zu haben. In Vers 26 lesen wir: So laufe ich nicht nun wie aufs Ungewisse, ich führe meinen Kampf, meinen Faustkampf nicht mit bloßen Luftstreichen. Und ich denke, das kann man sich ganz gut vorstellen. Jetzt stellt euch vor, ein Läufer, der hat kein Ziel vor Augen. Der läuft einfach. Der läuft in seiner Rennbahn oder wo auch immer, aber der weiß gar nicht, wohin er laufen soll. Der hat kein Ziel. Wird er sich anstrengen zu laufen? Ich denke nicht. Der wird gar keine Motivation haben. Weil er auch gar nicht weiß, wofür er überhaupt läuft. Oder der Boxer, ich finde das Bild auch so, ja, so treffend irgendwo, das stellt euch einen Boxer vor, der ständig in die Luft schlägt. Der keinen Gegner vor Augen hat. Es ist nicht nur banal, sondern es ist auch so, dass er viel unnötig Kraft verlieren wird. Er wird Kraft verlieren, er wird sich vielleicht sogar verletzen, er wird seinen Arm auskugeln oder sonstiges. Das wäre ein total sinnloser Kampf, wenn wir kein Ziel vor Augen haben, wenn der Boxer keinen Gegner hat. Und vielleicht fangen wir auch gar nicht an zu kämpfen, weil wir nicht wissen, warum eigentlich. Und unser Ziel, bin ich der Meinung, sollte sein, Jesus zu suchen. Jesus zu suchen und das allein, und das merke ich immer wieder, gibt uns Lebensfreude, gibt uns wahre Lebensfreude. Und wenn wir uns hart vorbereiten, wenn wir trainieren und wenn wir uns immer wieder mit dem Wort beschäftigen, wenn wir Gemeinschaft haben, dann wird unser Wesen durchdrungen sein von Jesus. Und auch der Kampf, den wir dann haben, oder das Training, das wird sichtbar sein. So wie wir bei anderen Menschen, die sich vielleicht hart vorbereiten, sehen und das sehen, dann werden wir auch motiviert, vielleicht auch Sport zu machen. Und so wird es hier auch sein. Wir werden ja für andere Menschen vielleicht ein Vorbild sein, oder? Andere Menschen werden sehen, wow, der bereitet sich vor, oder der, guck mal, wie er die Bibel liest und guck mal, wie er betet. Und das möchte ich auch. Und wir werden irgendwo ein Zeugnis sein. Und wenn wir dann das Ziel erreichen, werden wir den Siegeskranz erlangen. Den unvergänglichen, sagt Paulus in Vers 25. Jeder aber, der sich am Wettkampf beteiligt, ist teilsam in allem. Und er sagt, jene, um einen vergänglichen Siegeskranz zu empfangen. Also jene, die er meint, die an dieser, ja, an den isthmischen Spielen teilnehmen, die kriegen zwar einen Siegeskranz, Ruhm und Ehre, aber der ist vergänglich. Wir aber bekommen einen unvergänglichen Siegeskranz. Also die Sportler, die kämpfen so hart für einen unvergänglichen Siegeskranz, für Ruhm und Ehre, wie viel härter sollten wir dafür kämpfen? Und dieser unvergängliche Siegeskranz, der ist Jesus Christus und die Gemeinschaft mit ihm in der Ewigkeit. Und ich selbst habe auch gerade in der Predigtvorbereitung gemerkt, dass ich dieses Ziel nicht immer vor Augen habe. Und dass vermutlich mein Kampf dadurch auch irgendwie abgeschwächt wird. Ich selber muss immer wieder neu an dieses Ziel erinnert werden und fokussiert bleiben. Zu gut kenne ich Momente, wo meine Kraft für unnütze Dinge drauf geht, wo ich Zeit verschwende oder ja einfach nicht wirklich fokussiert bin. Aber wenn ich mich dann aufs Ziel konzentriere, dann merke ich einfach, wie wertvoll das ist. Aber Paulus möchte etwas nicht mit diesem Vers sagen. Er möchte nicht sagen, dass wir uns diesen unvergänglichen Siegeskranz irgendwie erkämpfen können. Er möchte nicht sagen, dass wir uns das verdienen können. Das Heil, das ewige Leben, das können wir uns nicht verdienen. Es ist allein die Gnade Jesu Christi, können wir uns nicht verlieren. Lasst uns mit diesem Ziel vor Augen kämpfen, vor allem jetzt, vielleicht auch in den nächsten Tagen, in der kommenden Woche. Lasst uns die Trainingsmöglichkeiten nutzen, die wirklich vielfältig sind in der heutigen Zeit. Und wie gesagt, ich wurde sehr ermutigt, selber in der Vorbereitung. Ich habe mich oft hinterfragt, ich saß dort und habe darüber nachgedacht, was mache ich eigentlich? Trainiere ich eigentlich hart dafür? Oder wo habe ich Dinge, die mich davon abhalten? Und Gott hat mir ja für Dinge die Augen geöffnet. Und ich persönlich möchte ja fokussiert sein in der kommenden Woche auch daran zu arbeiten. Und Paulus hat am Ende seines Lebens Folgendes über den Kampf des Glaubens gesagt. Ich glaube. 2. Timotheus 4, Vers 7. Er sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Wie schön, wenn wir genau das Gleiche am Ende sagen können. Wir haben gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Und ich möchte mit den letzten Versen abschließen aus Hebräer 12, 1 bis 3. Ihr könnt gerne mit aufschlagen. Hebräer 12, 1 bis 3. Ich finde die Verse sehr ermutigend und ja, ich denke, sie passen ganz gut zum Schluss. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umsteht. Und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der und der vor ihm liegenden Freude willen, das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts